Wissenschaftsgespräche.
Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, dem Podcast von Padman und Canina. Wir, das sind Sabine Töne-Groß und Joe Rahn, haben heute und in den kommenden Folgen ein sehr heißes Thema.
Braucht der Hund eigentlich Fleisch oder Aminosäuren? Das ist, finde ich jedenfalls, eine sehr interessante und bedenkenswerte Frage. Das denkt nicht nur ich, das denkt auch die Sabine. Und die kommenden Folgen, die wir hier in der nächsten Zeit präsentieren, sollen hier für Aufklärung sorgen. Beziehungsweise Denkanstöße geben. Napfgespräche, der Podcast. Unser Stichwort ist auch Agenda 2030, wo zu den Nachhaltigkeitsthemen aufgerufen wird. Dazu gehört auch die deutliche Reduktion von Fleisch in der Futtermittelindustrie. Bedeutet das dann in dem Moment, dass wir unseren Hunden kein Fleisch mehr füttern sollen? Sabine, was meinst du? Oder ist es das Wachrütteln zum Nachdenken über alternativ gut durchdachte Mischfütterung?
Ich denke mal ein Mix aus beidem. Ja. In der ersten Folge geht es um die Einführung in die Fleischfütterung bei Hunden. Ziel dieser Folge 1 des Podcasts ist die Beantwortung der Frage, ob ein Hund Fleisch benötigt oder die Aminosäuren, die aus dem Fleisch kommen. Diese können auch aus anderen Quellen stammen. Sind diese anderen Quellen ebenfalls mit den gleichen Aminosäuren behaftet wie Fleisch? Und kann mit so einer alternativen Quelle zu Fleisch ein Hund tatsächlich allumfassend ernährt werden?
Bedeutet dann also ein hoher Fleischanteil im Futter gleich eine hohe Qualität des Fleisches und der Aminosäuren?
Ein hoher Fleischanteil im Futter ist natürlich nicht automatisch gleichbedeutend mit hoher Qualität. Wichtige Aminosäuren wie Tryptophan als Serotoninvorstufe, das ist ein wichtiger Neurotransmitter, der auch als Glückshormon bezeichnet wird, das kennen wir natürlich auch, sind ausschlaggebend. Beim Hund erfüllt Serotonin eine Reihe von ganz wichtigen Funktionen. Zuerst, wie bei uns auch, die Stimmungsregulation. Denn Serotonin trägt halt zu einem ausgeglichenen Gemütszustand bei und hilft, auch den Hunden, Angst und Stress zu reduzieren. Und so ein Mangel an Serotonin kann tatsächlich auch zu Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel Aggression, Ängstlichkeit oder Depressionen führen. Dann haben wir den Schlaf-Wach-Rhythmus. Serotonin spielt auch hier eine Rolle bei der Regulierung des Schlaf-Wach-Zyklus und fördert tatsächlich auch beim Hund, ganz wichtig, einen erholsamen Schlaf. Dann haben wir die Appetitregulation. Jawohl, die gibt's zwar nicht bei allen Rassen, aber bei ganz vielen. Serotonin beeinflusst das Sättigungsgefühl und kann helfen, übermäßiges Fressen zu kontrollieren. Ja, auch wichtig ist das Schmerzempfinden. Auch hier wirkt Serotonin als natürliches Schmerzmittel und kann dem Hund helfen, Schmerzen zu lindern. Ja, und dann haben wir die Immunfunktion und Verdauung. Serotonin beeinflusst vor allen Dingen die Darmbewegung und trägt ebenso auch zu einer gesunden Verdauung bei. Ja, und dann haben wir noch die Aminosäure Methionin, die wichtig für viele Körperfunktionen ist, einschließlich für Aufbau und Reparatur von Gewebe, für die Produktion von wichtigen Molekülen wie Kreatin und Carnitin. Bitte kriegt jetzt keinen Stress, das klären wir alles auf. Und vor allen Dingen unterstützt es das Immunsystem.
Und ist es natürlich auch für die Entgiftung von Schadstoffen und es dient der Fell- und Hautgesundheit. Das sind ja jetzt nun mal ein Teil der Aminosäuren. Ja, Fleisch enthält 20 Aminosäuren, über die wir reden. Die Aminosäuren wird in der zweiten Folge genau und deutlich darauf eingegangen, was das alles tatsächlich ist, welche Aminosäuren im Fleisch enthalten sind und vor allen Dingen auch, wofür sie zuständig sind. Wichtig ist eins, beide dieser jetzt gerade eben genannten Aminosäuren, ja, das ist ja nur ein Teil davon, und auch die folgenden Aminosäuren, über die wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall unterhalten, werden in klassischen Fleischquellen wie Rind, Huhn, Pute, Pferd oder Lamm, kommen die vor, nicht werden, sondern kommen die vor. Aber auch ist es wichtig, dass die Fett und Knochen und Bindegewebe den Anteil an reinem Muskelprotein reduzieren und die empfohlene Futtermenge senken. Bedeutet, ich habe ein Fleisch, was zu fett ist, reduziert in dem Moment tatsächlich die Aminosäuren. Das heißt, um eine gute Aminosäurenstruktur zu bekommen, brauche ich eigentlich mageres Fleisch. Und dieses magere Fleisch ist nicht unbedingt immer eine Ware, die so zur Verfügung steht.
Die Lösung liegt also nicht zwangsläufig in noch mehr Fleisch, was manche Hersteller auf ihren Produktverpackungen versprechen. Und wir glauben das ja auch, ne? Ganz klar. Und dem Konsumenten soll oder der Konsument soll damit eben gelockt werden. Mageres Fleisch mit allen 20 Aminosäuren versehen ist hier der wichtige Faktor, welches aber nicht in den Mengen zur Verfügung steht oder auch nicht mehr zur Verfügung stehen wird und sich auch im Produktpreis niederschlägt. Reines, mageres Fleisch ist immer teurer.
Stattdessen, denke ich mal, wird der Fokus mehr auf eine ausgewogene Aminosäurenbilanz liegen. Das heißt letztendlich eine intelligente Kombination verschiedener Proteinquellen. Ja, weil es geht ja wirklich um die Proteine. Es geht nicht nur um Fleisch. Ja, deswegen ja die eingehende Frage, Fleisch oder Aminosäuren. Proteine kommen ja nicht nur aus Fleisch. Es gibt ja auch alternative Proteinquellen. Es gibt ja Ei, es gibt ja Käse, Quäse, Fisch. Darunter auch pflanzliche Proteine, wie Bakterien, Pilz oder Insektenproteine. Ja, die können das Aminosäureprofil ausgleichen und die Nachhaltigkeit verbessern. Ganz wichtiger Faktor dabei. Und vor allen Dingen auch den CO2-Ausstoß. Ja, und für ein zukünftiges Futtermittelangebot ist es dann in dem Moment entscheidend, dass die Nährstoffbalance zu wahren ist und gleichzeitig dann natürlich auf Qualität und Herkunft der Zutaten geachtet werden muss. Sabine, wie ist eigentlich die Definition von Fleisch aus Sicht der Gesetzgebung?
Na, da fragst du genau die
Richtung. Ja, natürlich nicht.
Das jetzt staccato-mäßig beantworten. In Deutschland wird die Definition vom Fleisch natürlich im Lebensmittelrecht durch die Verordnung, Achtung, EG Nummer 853-2004 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegt. Ich muss lachen, weil du mich das gefragt hast. Gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe R dieser Verordnung versteht man unter Fleisch. Achtung, jetzt kommt's. Alle genießbaren Teile eines Tieres, einschließlich Blut.
Dabei würde ich ja gerne wissen, genießbar. Was ist die Definition von genießbar? Ist ja schon, aber für den Hund ist das genießbar auf jeden Fall.
Genau, die Definition ist natürlich recht weit gefasst, schließt nicht nur Muskelfleisch ein, sondern eben auch Innereien, Fettgewebe, Haut, Sehnen, Blut und andere essbare Teile des Tieres. Und es gibt natürlich auch Ausnahmen und Einschränkungen. Ne, mechanisch separiertes Fleisch, Separatorenfleisch, das durch mechanisches Ablösen von den Fleischresten vom Knochen zum Beispiel gewonnen wird. Ne, das fällt nicht unter die Definition von Fleisch, sondern wird als separates Produkt behandelt und muss entsprechend gekennzeichnet werden. Ne? Der Berliner sagt immer, ich habe gerade Schabefleisch geholt.
Dann ist das Separatorenfleisch.
Genau. Einige Gewebe wie Gehirn, Rückenmark, Augen und Mandeln sind aufgrund von Gesundheitsrisiken vom Verzehr, Klammer auf, das sage ich jetzt, ein Glück ausgeschlossen und dürfen nicht als Lebensmittel verwendet werden. Und dann gibt es natürlich auch noch spezifische Regelungen. Ne, für bestimmte Tierarten oder Produkte können natürlich weitere spezifische Regelungen gelten. Die Definition für den Bereich der Lebensmittelproduktion, wie gerade gesagt, und Kennzeichnung in anderen Kontexten, wie zum Beispiel Tierernährung oder der Jagd, kann der Begriff Fleisch in Tüdelchen auch enger gefasst sein und sich hauptsächlich auf Muskelfleisch beziehen.
Das wird ja dann auch oft, unheimlich oft gesagt, ne, Fleisch, was ist denn Fleisch? Ja, das ist alles Fleisch. Und wenn ich manchmal auf so eine Dose drauf gucke, steht ja in der Deklaration drin, Fleisch, ohne dass da manchmal eine Zahl hintersteht. Ja, und wenn das die höchste, sagen wir mal, an erster Stelle steht, ist das natürlich auch der größte Anteil in der Dose. Aber was denn tatsächlich von Fleisch? Ja, und das muss man dann dementsprechend tatsächlich auch in einer Deklaration oder sollte man eigentlich offenlegen, dass man sehen kann, was ist Muskelfleisch, was sind Innereien, ja, und woraus besteht das Ganze eigentlich?
Absolut, das ist aber noch lange nicht gang und gäbe.
Nein, ne? Zur Kategorie Muskelfleisch zählt eigentlich im Kontext der Hundeernährung auf einer Deklaration primär Skelettmuskulatur. Also das Fleisch, das am Knochen haftet. Dazu gehört beispielsweise Rind, beim Rind das Filet, die Hüfte, die Lende, das Roastbeef, der Tafelspitz, Gulasch etc. Ne? Das gleiche auch.
Lecker.
Ja, beim Schwein Geflügel. Ja, bei Geflügel ist es beispielsweise die Huhn- oder die Putenbrust, ja, was wir natürlich auch sehr gerne essen. Und das ist auch etwas, was der Hund sehr gerne isst. Dann die Keule und der Flügel. Beim Lamm ist es der Rücken und die Keule und die Schulter und so weiter und so fort. Und dann haben wir dann zusätzlich noch zu der Kategorie Skelettmuskelfleisch auch die Zunge. Obwohl sie ein Organ ist, besteht die Zunge dann hauptsächlich aus Muskelgewebe und wird daher oft als Muskelfleisch betrachtet. Genauso auch das Herz, was auch immer wieder etwas ist, was sehr stark dementiert wird oder besprochen wird. Ist es ein Muskel oder ist es eine Innerei? Es ist ja erstmal ein besonderer Muskel, ja, der sehr aktiv ist und wird deswegen auch als Muskelfleisch bezeichnet, aber oftmals auch als Innerei kategorisiert. Auf jeden Fall ist es eine gute Proteinquelle und kann auch oder sollte auch in Maßen nur gefüttert werden, weil es halt auch purinhaltig ist. Ja, das heißt also,
das gibt richtig Power, genau.
Die Purine, die da drin sind, sind dann zum Beispiel für die ganzen Tiere schwierig, die eine Leishmaniose haben oder halt Purine generell nicht vertragen.
Und es führt auch häufig zu Durchfällen. Ja. Ne? Also ich weiß noch, ich war mal bei einer Veranstaltung, da hat mir der Metzger ein Rinderherz geschenkt. Ich bin da völlig stolz mit nach Hause gewandert und habe den Hunden, die mich natürlich an der Türe sehr doll begrüßt haben, die Hälfte dieses Herzens gefüttert. Leute, ihr wisst nicht, wie oft ich in dieser Nacht mit den Hunden in den Garten gegangen bin. Es führt wirklich zu Mörderdurchfällen.
Ich würde mal sagen, da hast du aber noch einen kleinen Fehler gemacht.
Welchen?
Du hast ihnen das sofort gegeben und nicht so stückweise. Und deswegen konnten die das nicht sofort, konnte das der Magen, weil das nicht kannte in der Form, nicht sofort zu verarbeiten. Der Darm.
Das haben die gefordert, hör mal. Ja,
fordern tun die das so, klar, logisch. Ne? Ist egal, mit was du da stehst. Die stehen vor dir, gucken dich mit riesengroßen Augen an, schnappen nach dir und sagen, her damit, Alte, raus damit, meins. Na, also, genau. So, dann gibt es natürlich noch etwas, und das ist das, was nicht zum Muskelfleisch zählt. Logisch, das sind dann die Innereien. Das ist dann die Leber, die Niere, die Milz. Dann auch immer wieder gesagt, die Lunge. Ja, wobei auch die Lunge ein Muskelfleisch sein kann. Von der Bioverfügbarkeit her, das heißt also die Verfügbarkeit des Proteins, ist tatsächlich nach dem Muskelfleisch die Lunge an zweiter Stelle. Nur sie hat Bindegewebe und durch dieses Bindegewebe wird sie auch wieder etwas schlechter verdaulich. Und man muss darauf achten, Lunge kommt darauf an, wo denn das Tier herkommt. Das sehe ich natürlich nicht in der Rückverfolgung auf einer Dose, denn die Lunge speichert ja auch Schadstoffe. Und wie sind denn die Schadstoffe bitte schön aus der Lunge raus? Ja, ist das eine Stadtlunge von einem Tier, was in der Stadt gelebt hat?
Oder eine Raucherlunge? Eine
Raucherlunge, die ist mal Spaß beiseite, ja, aber
lacht, ne, nicht.
Trotz das allem ist das
tatsächlich
etwas.
So, wenn die beim Raucher gelebt haben.
Ne, das genau. Ist ja, naja, gut, aber eine Kuh beim Raucher, glaube ich, weniger. Aber es kommt immer darauf an, ob die irgendwo in der Nähe von irgendwelchen Industrieregionen gelebt haben oder sowas. Je nachdem, was die eingearbeitet haben. So, und das, darauf ist schon zu achten. Und dann haben wir, was nicht Muskelfleisch ist, ist dann halt auch das Bindegewebe, was ich gerade gesagt habe. Und die Sehnen, Knorpel, Haut. Das ist zwar essbar, aber schwerer verdaulich. Und haben halt.
Und säuert vor allen Dingen auch, ja, massiv. Ne?
Und es hat einen anderen Nährwert als Muskelfleisch. Und dann gibt es natürlich den Knochen. Und die liefern wichtige Mineralien auf jeden Fall. Und bestehen hauptsächlich aus Knochengewebe und nicht aus Muskelgewebe. Deswegen sind es tierische Innereien. Wenn wir uns das Ganze aber angucken, Fleisch. Fleisch soll ja gefüttert werden, denn der Hund stammt ja vom Wolf ab, die hauptsächlich Fleischfresser sind. Das heißt, wenn die unterwegs sind und zum Beispiel nicht unbedingt ein Wild zerlegen können oder einen Hasen, wenn es nichts Alternatives gibt, oder einen Nager, dann greifen die in dem Moment auch auf andere Futtermittel zu. Und dieses Futtermittel.
Leckere Beeren
kann,
zum Beispiel.
Ja, können Beeren sein, das können Wurzeln sein, das sind Äpfel, das sind Birnen, alles, was so von den Bäumen runterkommt, und schlagen sich damit den Bauch voll. Natürlich ist das nicht so, dass sie damit eine hohe Energiedichte haben und ziemlich weit kommen, aber es sichert deren Überleben in erster Linie. Eigentlich ist es ja so, dass, sag mal, die Anatomie und die Physiologie des Wolfes so ausgelegt ist, alleine vom Gebiss her, dass es etwas ist, das Fleisch reißt und zerschneidet. Ja, die scharfen Zähne und das kurze Verdauungssystem sind einfach darauf ausgelegt. Fleisch komplett.
Absolut, das sieht man auch heute
genau,
noch nicht.
Einfach Fleisch effizient zu verwerten. Aber seit der Domestizierung vor so knapp 15.000 bis 20.000 Jahren hat sich die Ernährung der Hunde in dem Moment dann aber weiterentwickelt. Natürlich, wobei auch Fleisch immer noch eine zentrale Rolle spielt, aber Wölfe und wilde Hunde haben sich halt darauf spezialisiert, Beutetiere vollständig zu verwerten, einschließlich des Muskelfleisches, der Innereien und den Knochen. Und wenn du mal genau guckst, so ein Wolf, wenn der ein Tier zerlegt, fangen die meistens hinten an, den zu fressen. Es gibt ja leider auch, wenn du es beim Wolf siehst, wenn der ein Tier zerlegt hat oder gefangen hat und es nicht sofort getötet, dass es sogar beim lebendigen Leibe von hinten auffrisst. Ja, erst den Magen- und Darmtrakt und sich das rausholt, was er an wichtigen Nährstoffen braucht, bevor er sich dann nach vorne durcharbeitet.
Das ist nicht jugendfrei.
Ist aber leider
hier. Das
so.
Ist ja,
ja, und ja. Die Haushunde, obwohl sie domestiziert wurden, haben ihre Vorliebe natürlich für fleischbasierte Nahrung beibehalten. Auch wenn sie sich mittlerweile an eine breite Palette von Nahrungsmitteln angepasst haben. Und genau das ist so auch so dieser Punkt zur Alternative. Nach dem Motto Fleisch oder Aminosäuren? Ja, das ist diese Frage der Domestikation. Die Fähigkeit eines Hundes, seine Ernährungsenzyme so zu erweitern, dass er mehr Kohlenhydrate verwerten kann, ist dabei ja ein faszinierendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit durch die Domestikation. Und dieser Prozess beruht dabei auf genetischen Veränderungen und evolutionären Anpassungen. Über viele.
Dazu gibt es auch Studien, glaube ich. Ne? Entschuldige, dass ich ins Wort falle, aber ich finde das total spannend gerade auch. Es ist ja auch wichtig, dass die Menschen, die uns zuhören, das auch nachvollziehen können, warum wir hier denn überhaupt drüber diskutieren. Denn das ist ja ein richtiger Streit da draußen gerade. Ja,
nicht nur gerade, das ist schon Geschichte. Immer so, ne? Also das Ganze geht auf jeden Fall, was ich sagen wollte, über Generationen hinweg. Ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen ist, sondern das hat sich ja aufgebaut. Ich meine, 15.000 bis 20.000 Jahre ist ja über Generationen hinweg. Ja, und die Schlüsselfaktoren, die damit zusammenhängen, das ist das, was auch in Studien wirklich wiedergegeben wird, zeigt, dass es halt eine genetische Anpassung gegeben hat. Und zwar, dass Haushunde mehr Kopien des Gens für Amylase haben. Ja, das ist die AMY2B, AMY2B. Die haben also das, besitzen die wesentlich mehr als Wölfe. Und die Amylase.
Das heißt, sie können Stärke in Zucker zerlegen.
Genau,
nicht?
Das ist diese Amylase, das ist das Enzym, das Stärke in Zucker zerlegt. Und diese genetische Veränderung ermöglicht es Hunden, stärkehaltige Nahrung besser zu verdauen und zu verwerten. Während der Domestikation haben sich die Hunde praktisch an eine vom Menschen bereitgestellte Nahrung angepasst, die damals gar nicht so fleischlastig gewesen ist. Kommt natürlich darauf an, in welcher Region. Kommt natürlich darauf an, wo der Hund letztendlich gelebt hat. Hat er irgendwo im Adelsbereich gelebt? Dann war es halt so, dass er auch immer noch von natürlich die Essensreste vom Herrn bekam. Der hat das gute Fleisch gegessen und hat dann den Knochen und die Überreste seinem Hund hingeschmissen. Aber trotzdem haben sie wesentlich mehr Fleisch bekommen. Gucke ich mir das dann an, dass die Hunde eventuell auf dem Land gelebt haben, dann haben sie halt weniger Fleisch gehabt, haben vielleicht mehr Eiweiß bekommen, dadurch, dass sie Ei bekommen haben und Käseprodukte oder Milchprodukte. Aber ansonsten war dann in dem Fall, ja, gekochte Kartoffeln waren dran, Süßkartoffeln, normale Kartoffeln. Es war Getreide mit dabei, es war altes Brot mit dabei und dergleichen. Und das ist etwas, was sie wesentlich leichter verdauen konnten, weil einfach die Amylase-Anpassung bei ihnen schon voll im Gange war. Und diese kontinuierliche Exposition gegenüber kohlenhydratreicher Nahrung hat damit dann auch nach und nach den Selektionsdruck erhöht, nämlich der die genetische Anpassung förderte. Warum Selektionsdruck? Menschen haben möglicherweise in der Zeit unbewusst Hunde selektiert, die besser in der Lage waren, stärkehaltige Nahrung zu verdauen. Ja, die sich besser angepasst haben an die Naturvölker, wo der Hund gerade aufgewachsen ist. Und Hunde, die diese Fähigkeit besaßen, hatten wahrscheinlich einen klaren Überlebensvorteil und wurden damit dann ja häufiger auch natürlich zur Fortpflanzung benutzt, logischerweise.
Und wie ist das mit dieser epigenetischen Veränderung?
Diese Modifikation spielt dabei eine große Rolle. Das betrifft die Veränderung in der Genexpression. Und die nicht nur eine Änderung der DNA-Sequenz, jetzt wird es ein bisschen tricky und technisch, verursacht, sondern auch durch Umweltfaktoren beeinflusst werden kann. Und es kommt durch diese ganze Geschichte auch mit der Enzymerweiterung, dass wir eine Mikrobiomanpassung haben. Das heißt, der Hund vom Wolf weggehend hat sich natürlich dementsprechend angepasst, deren Ernährung. Und der Magen-Darm-Trakt hat sich auch entsprechend angepasst an diese veränderte Ernährung. Und die Zusammensetzung des Mikrobioms, auch vor allen Dingen der im Mikrobiom lebenden Bakterien, hat sich komplett verändert, so dass es besser in der Lage war, dementsprechend auch stärkerhaltige Nahrung zu verdauen und die Verdauungseffizienz praktisch zu erhöhen. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, ist die Fähigkeit des Hundes, mehr Kohlenhydrate zu verwerten, das komplexe Zusammenspiel von genetischen, epigenetischen und mikrobiellen Anpassungen, die über ganz viele Generationen hinweg durch die Domestikation und die Veränderung in der Ernährung gefördert wurden. Und das ist so dieser ganze Hintergrund, wo man einfach mal drüber nachdenken muss. Deswegen ist diese zentrale Aussage, der Hund stammt vom Wolf ab, muss deswegen Fleisch bekommen. Das ist obsolet. Er kann natürlich mit Fleisch ernährt werden, gar keine Frage. Aber er hat auch ganz andere Möglichkeiten, sich zu ernähren. Hauptsache, er bekommt diese Aminosäurenstrukturen. Und die können, wie gesagt, auch aus ganz anderen Quellen stammen.
Ja, und das hören wir dann ja auf jeden Fall auch oder besprechen wir zum Hören in den nächsten Folgen. Es bleibt also spannend.
Definitiv.
Das war, glaube ich, eine gute Einführung, Joe.
Ja, ich hoffe es.
Auch wenn viel, also wir haben ja unheimlich viele Themen gerade angerissen. Das ist total spannend. Bleibt dran. Nicht nur uns gewogen, bleibt dran, es wird auch sehr informativ.
Genau, die nächste Folge ist dann, und zwar die Nährstoffanalyse von Fleisch. Ja, wir unterhalten uns über wichtige Nährstoffe im Fleisch, wie Proteine, wie Fette, Vitamine und Mineralien. Die Bioverfügbarkeit dieser Nährstoffe aus Fleisch und der Vergleich der Nährstoffdichte von verschiedenen Fleischsorten, aber auch alternativen Produkten. Was kann ich denn füttern? Auch in einer Mischfütterung, meinetwegen in Verbindung mit Fleisch, dass diese Aminosäurenstruktur auch komplett dem Hund zur Verfügung gestellt wird. So dass er wirklich, ja, komplett ernährt wird und kein Nährstoffdefizit erfährt. Und das werden wir in den nächsten Folgen erarbeiten. Aber die nächste Folge ist erstmal die Nährstoffanalyse von Fleisch. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bucht den Kanal, bucht auf jeden Fall die Glocke, seht zu, dass, klickt die Glocke, meine ich, und seht zu, dass ihr die Information bekommt, dass hier die neue Sendung da ist. Und vor allen Dingen eins, schreibt uns zu der Sendung. Schreibt uns unten drunter, wie ihr das gefunden habt, welche Fragen ihr habt. Und die möchten wir natürlich auch in den Sendungen beantworten.
Ich glaube, da gibt es viele.
Ich hoffe es. Bis dahin.
Lieben Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis
Tschüss.
Bald.
Tschüss. Gespräche. Der Petcast. Napfgespräche.